Berlin Mitte Talk, der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Berlin Mitte Talk, dem letzten vor der kleinen Sommerpause. Wie immer spreche ich mit einem Gast darüber, was uns diese Woche beschäftigt hat, und ich freue mich, dass heute das erste Mal Henrik Widowelt da ist. Lieber Henrik, herzlich willkommen.
Tobias, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Henrik, du bist Jurist, aber auch politischer Kolumnist, unter anderem bei NTV, und schreibst dort jeden Samstag unter dem Titel Wie du willst Woche deine Gedanken auf. Jetzt ist die Woche zwar noch lange nicht vorbei, ich vermute aber, dass auch am Ende dieser Woche die andauernde, inzwischen muss man ja schon fast sagen, Posse um Frau Gebrosius-Gersdorf eine Rolle spielen wird.
Ja, das ist, wir rasen jetzt ja sozusagen ins Sommerloch hinein. Das ist für Kolumnisten, Kommentatoren politischer Natur eine eher schreckliche Zeit, wobei ich manchmal auch so eine alberne Sommergeschichte auch ganz gerne mache, wo ich dann über irgendwas ganz anderes schreibe als den politischen Wahnsinn. Aber tatsächlich, ja, es drängt sich so ein bisschen auf. Ich habe nun allerdings auch schon eine halbe Märzbilanz geschrieben. Ich habe auch schon zweimal über Frau Brosius-Gersdorf geschrieben. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ein drittes Mal machen werde. Könnte aber sein, aber es gibt diese Woche ja noch ein bisschen anderen Stoff. Das Zentrum für politische Schönheit und das Alice Weidel-Interview. Vielleicht schreibe ich über den allgemeinen Umgang mit Populisten und warum uns der nicht so ganz gelingen mag. Auch das jetzt nicht völlig neu, aber in die Richtung könnte es auch gehen. Aber ja, Brosius-Gersdorf bleibt auf jeden Fall ein Thema und wird auch Herrn Merz noch weiter beschäftigen. Und das hallt jetzt ja so richtig schön ins Sommerloch hinein. Ne? Also Sommerloch ist ja so ein Resonanzraum, wo alles, was passiert, donnert und schwingt und hallt, was sonst vielleicht nach einem Tag überschrieben worden wäre. Und das wird jetzt schön hängen bleiben, ja.
Ich habe auch den Eindruck, dass es so ein bisschen so ein Sommerloch-Thema jetzt gerade wird oder am Werden ist. War das auch deshalb ein Fehler von Merz und Spahn, die Geschichte bis in die Sommerpause hineinzuschleppen, hineinzutragen, wohl wissend, dass eben Medien in der Sommerpause nicht so viel zu berichten haben, weil diese permanente Berichterstattung, an die wir uns ja gewöhnt haben, dass jede Woche was Neues passiert, halt jetzt gerade mal aussetzt und man deswegen Zeit hat, doch etwas länger auf einem Thema rumzukauen?
Also ich glaube nicht, dass die das übersehen haben. Ich glaube, die sind schon sehenden Auges in diese Katastrophe reingerast. Aber es gab ja gar keine andere Möglichkeit mehr. Beide Fraktionen oder ja, Union und SPD sind ja da wirklich auf den Baum hochgekrabbelt, so hoch es nur irgendwie geht. Die Union, insbesondere Markus Söder, der dann gesagt hat, so ja, er würde empfehlen, zurückzuziehen. Die SPD, die dann Bildchen postet mit wir stehen hinter Frau Gebrosius-Gersdorf mit Foto und so weiter. Also wie sollte man da jetzt noch irgendwie das abräumen? Das ging ja im Grunde überhaupt nicht mehr. Man hatte die Abstimmung angesetzt und dann wieder zurückgezogen und konnte nicht zur Wahl schreiten, und jetzt zieht sich das halt in den Sommer hinein und der Ball liegt jetzt bei Frau Gebrosius-Gersdorf. Und sie hatte ja gesagt bei Markus Lanz, sie werde zurückziehen, wenn Institutionen beschädigt würden, und da zählte sie auch die Bundesregierung mit zu. Insofern frage ich mich, ob sie jetzt nicht allmählich zurückziehen müsste, denn wir sehen jetzt ja wirklich, wie die Medien darauf immer noch drauf rumreiten. Ja, das Thema hätte eigentlich längst durch sein müssen, ist es aber nicht, weil jeder Kolumnist und jeder Kommentator haut jetzt noch einen raus. Bei Focus habe ich jetzt gerade von Tuma die Kolumne gelesen, oder überflogen vielmehr, aber da war so ein bisschen der Gist, die beiden, Frau Gebrosius-Gersdorf plus Mann, Hubertus Brosius-Gersdorf, könnten ja einen Jura-Podcast zusammen machen, weil die ja beide relativ exaltiert sind. Dazu muss ich sagen, Hubertus Brosius-Gersdorf hatte ich selbst schon im Podcast, und ja, der hat da schon ein paar Zeilen abgelassen. Da hat er dann also zur EU-Finanzierung von NGOs gesprochen, das Ganze dann kurz mit der DDR verglichen. Da lacht das Journalistenherz, aber ja, das hat natürlich Wucht. Aber solche Fragen werden jetzt da ventiliert und das geht jetzt immer so weiter. Also das hätten die nicht mehr großartig verhindern können, und auch irgendwie so Agenda-Cutting, wie man das im Jargon ja nennt, also irgendwas anderes platzieren, was dann das Thema abräumt, funktioniert ja auch nicht. Also sofern Jens Spahn jetzt nicht den Atomkrieg gegen Russland einfordert, wird es nichts geben, was das Thema überschreibt. Also die Karre ist im Dreck, schlicht und einfach.
Du sagtest gerade, der Ball liegt jetzt in ihrem Feld. Es ist natürlich, also sie ist halt eigentlich von allen Personen, die da jetzt in diesem Schlamassel drinstecken, eigentlich die am wenigsten dafür kann, mal abgesehen jetzt vielleicht von ihren Positionen, die ja dann schon relativ frühzeitig erkennbar eigentlich für viele aus dem Unionslager problematisch sind. Trotzdem ist es nicht vielleicht dann ein wenig, ja, ungerecht, ihr jetzt diese ganze Verantwortung, die ganze Last auf die Schultern zu bürden?
Naja, also.
Ist es Ihre Aufgabe, jetzt quasi die Suppe für Jens Spahn auszulöffeln?
Also ich würde Schuld und Verantwortung trennen. Das bietet sich immer an, in jedem Kontext, den das Leben so bietet. Und in diesem Falle Schuld hat sie natürlich nicht, weil niemand hat Schuld daran, weil man irgendwie edgy Positionen vertritt. Und ne, ihre Positionen sind dann nur auch verzerrt worden. Aber klar, also sie hat sich schon positioniert. Sie ist bei sehr emotionalen Themen, die auch mitten im Kulturkampf stehen, sehr, sehr exponiert. Aber das alles. Da trägt sie ja keine Schuld. Aber Verantwortung hat sie natürlich jetzt im Moment schon, weil sie ja immerhin auch gesagt hat, so ja, ich mache den Job. Und weil sie faktisch jetzt das Heft in der Hand hat. Die anderen können sich im Moment nicht anderweitig einigen. Die SPD hält daran fest. Das heißt, sie hat faktisch den Hebel in der Hand und den kann sie natürlich umlegen. Womit ich aber nicht sagen möchte, dass sie dazu irgendwie auch gehalten ist, das zu tun. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so eine Art staatsbürgerliche Pflicht von Brosius Gersdorf gibt, ihre Kandidatur zurückzuziehen. Sie muss da nicht Verantwortung übernehmen für die politische Gesamtlage und insbesondere für das politische Gesamtklima. Das muss sie nicht, aber sie könnte es natürlich tun. Aber ich will auf gar keinen Fall so verstanden werden, dass ich ihr das nahelegen würde. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das jetzt mal ausfechten. Ich glaube übrigens auch, weil in letzter Zeit viel davon die Rede war, dass das jetzt ein Schaden für die Demokratie sein könnte oder ein Schaden für das Bundesverfassungsgericht und so weiter. Also diese ganzen Apokalyptiker da draußen, die es kaum mehr erwarten können, bis die Institutionen beschädigt sind, das ist alles nicht der Fall. Was wir erleben, ist, dass ein bestimmter Modus, der unter Juristen immer schon als so ein bisschen schmuddelig galt, ins Wanken gerät. Denn diese Richterwahl war immer schon sowas, wenn man da auch als Jurastudent sich mit beschäftigte, war das immer so ein Augenrollen und oh Gott, ja. Na, so ein bisschen wie Bismarck und die Gesetze. Niemand möchte dabei sein, wenn Wurst gemacht wird und wenn Gesetze gemacht werden. Genau dasselbe gilt im Grunde auch für die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht. Da möchte auch niemand so genau hinschauen, wie das eigentlich funktioniert. Na, und jetzt schaut aber jemand genau hin, nämlich die Öffentlichkeit, sei es auch aufgereizt und aufgepeitscht durch irgendwelche populistischen, rechten, extremen, krawalligen Portale, was auch immer. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt irgendwie die Demokratie ins Wanken gerät, denn zur inhärenten Zusammensetzung der Demokratie gehört es nicht, solche Deals zu machen. Man muss sich halt andere Dinge überlegen. Und ich hatte es in meiner letzten Kolumne geschrieben, es gibt jetzt zwei Pfade. Entweder wir bekommen eine Richterwahl, die sich nur noch auf Langeweiler kapriziert, weil man niemanden sozusagen beschädigen will und weil man keine politischen Positionen wählen möchte. Ja, dann wird man also irgendwelche Beamtentypen nehmen, die dann ans Gericht kommen. Oder aber man wird einen Auswahl Prozess haben, der sich der Situation in Amerika annähert. Das heißt, es wird Anhörungen geben, man wird solche Positionen genau durchleuchten. Aber auch das ist keine Katastrophe. Also wenn jetzt zum Beispiel diese 218-Sache ein bisschen vorher und kontrollierter aufgekocht worden wäre, dann hätte man vielleicht auch früher klarstellen können, dass Rocco Brosius Gersdorf keineswegs dem werdenden Leben den Anspruch auf das Recht auf Leben abspricht, sondern ihr Argument drehte sich um die Menschenwürde und um die Konfliktlösung, wenn man verschiedene Rechtsgüter abwägen will. Das kann eine Öffentlichkeit leisten, aber vielleicht muss es das nächste Mal ein bisschen kontrollierter passieren.
Du hast jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, diese gescheiterte Richterwahl oder vergeigte Richterwahl als eine Art, ich würde es mal umschreiben, dornige Chance gesehen, frei nach dem Motto Never let a crisis go to waste, um da tatsächlich mal an den Kern des Problems zu gehen. Aber wenn wir uns jetzt, gesetzt den Fall, wir bewegen uns jetzt in die zweite von dir gerade zitierte Richtung, und schaffen Anhörungen, schaffen eine öffentliche Debatte um jede einzelne Richterkandidatur. Gehen wir dann nicht auch ähnlich wie Konkurrent zu den USA diesen Weg der Politisierung der Richterstelle?
Das wäre die Konsequenz. Das heißt, man würde zumindest, ja, also man würde natürlich, wenn man politische Argumente abwägt und ins Schaufenster stellt, dann wird man natürlich auch die gesamte Stelle ein Stück weit politisieren, was aber ja noch nicht bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht als solches zu einem politischen Akteur würde, jedenfalls nicht mehr, als es das jetzt schon ist, dann machen wir uns nichts vor. Auch wenn die Öffentlichkeit Karlsruhe so ein bisschen als Gesetzetüv teilweise interpretiert, aber die machen natürlich schon auch Politik da. Ja, das ist Verfassungsrecht ist immer sehr politisch
Der
eingefärbt.
Sachlage der Abend war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes.
Ja, genau. Ne? Also und die war ja noch sogar einigermaßen, ich sag mal,
Unideologisch.
unideologisch geschmacksneutral. Da hat man halt irgendwie Haushaltsrecht irgendwie durchdekliniert und subsumiert, ganz sorgfältig. Aber wenn man sich zum Beispiel so wie das Inzesturteil anschaut, natürlich ist da Ideologie und politische Überzeugung drin. Das Urteil zum Inzestverbot ist eine dermaßen peinliche Eierei argumentativ. Und Winfried Hassemer hat damals ja auch eine Dissenting Opinion veröffentlicht, die ganz klar sagte so, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr da gerade schützt mit diesem Inzestverbot. Das ist totaler Quatsch. Also total runterbanalisiert, aber ich mache es jetzt mal für den Podcast, damit man es versteht. Das war also wirklich erkennbarer Quatsch. Aber künftig wird es also dann schon so sein, dass die einzelnen Elemente dieses Bundesverfassungsgerichts politisierter Natur sein werden. Man wird sicherlich auch auf die Urteile noch schärfer blicken und auf die Dissenting Opinions und sowas. Aber das bedeutet nicht, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt Spielball der Politik wird. Es wird allerdings natürlich weiter um Akzeptanz ringen müssen. Das tut es aber, seitdem es existiert. Ich erinnere daran, dass das Bundesverfassungsgericht ganz zu Beginn der Jahre extrem kritisch gesehen wurde. Da haben die Leute gefragt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da jetzt ein Gericht ankommt und die sozusagen parlamentarische Entscheidung kippt. Und wenn man sich das mal so vor Augen hält, ist das ja auch ein ganz schöner Wahnsinn. Also ich finde, es ist ein guter und nützlicher Wahnsinn. Ich bin großer Fan des Bundesverfassungsgerichts, wie die meisten deutschen Bürgerinnen und Bürger. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Und es gibt ja nun auch zahlreiche Länder, die das so nicht haben. Also manche haben nicht mal eine Verfassung, aber ganz viele haben dann auch kein Verfassungsgericht, das in der Lage wäre, ein Gesetz einfach mal so wegzukippen. Wir haben das, ist auch gut so, aber das Bundesverfassungsgericht wird weiterhin darum ringen müssen. Das ganz bestimmt.
Jetzt liegt das politische Problem vielleicht doch etwas tiefer. Und wenn wir jetzt mal den Blick etwas weiten und von dieser einzelnen Richterentscheidung weggehen, dann haben die Kollegen vom Stern ein relativ interessantes Stück geschrieben, Julius Betschka, Veit Medig und Jan Rosenkranz, über das neue Selbstbewusstsein in der Unionsfraktion, die sich von ihrer Führung nicht mehr drohen lassen, die sich von ihrer Führung nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie abzustimmen haben. Wie groß könnte dieses Problem denn für Merz und Fraktionsvorsitzender Spahn noch werden?
Naja, ich wundere mich insgesamt, dass ausgerechnet Spahn und Merz, die ja nun beide immer die ganze Koalition als Richtungswechsel, Stimmungswechsel gebrandmarkt hatten, Stichwort Merz, links ist jetzt vorbei, Spahn sowieso, dass ausgerechnet die diese Stimmung in ihrer eigenen Fraktion nicht so richtig erfasst hatten. Das hat mich überrascht. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt stimmt. Ist es so, dass die ein stärkeres Selbstbewusstsein hatten, als man meinte? Oder waren Merz und Spahn einfach nur ein bisschen zu taub auf den Ohren und zu empathielos oder machtberauscht oder ich weiß es nicht was? Irgendwie ist da ein Mismatch entstanden. Und ich glaube, das bleibt auch ein persistierendes Problem. Wir haben ja auch noch diese bisschen seltsame Verschwörungserzählung, an die ich persönlich nicht glaube, die aber sogar von eher gemäßigten und sehr klugen Grünen wie Ricarda Lang transportiert wird, dass nämlich Spahn da im Grunde den Longshot vorbereitet, um eine Koalition mit der AfD vorzubereiten. Also wenn das der Fall wäre, ziehe ich meinen Hut vor Herrn Spahn, weil sich so in den Fuß zu schießen, um dann so ein langes Ziel zu erwischen, dazu braucht man natürlich schon einen gewissen eisernen Willen. Und ehrlich gesagt, das glaube ich schlicht und einfach nicht. Aber der Gedanke, dass es irgendwann vielleicht doch eine Koalition mit einer AfD geben könnte, insbesondere mit einer AfD, die ja gerade ordentlich Kreide zu fressen versucht, die also vielleicht dann doch spät, aber jetzt immerhin den Weg anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa geht. Das kann natürlich sein, ne? Und diese Attraktivität ist da für Teile der Union. Das sieht man auch an manchen Kommentaren, die dann nach oben durchsickern. Saskia Ludwig zum Beispiel, die dann also auf Frau Kotar dann antwortete. Die Frau Kotar sagte, machen Sie was. Und sie sagte dann so, ist gemacht oder sowas Ähnliches, hatte sie ja, glaube ich, getwittert. Das hatte für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Frau Kotar ist jetzt nicht mehr in der AfD, nun gut, aber trotzdem ist sie am rechten Rand. Also da merkt man, da gibt es durchaus Leute, die nicht so eisern nach rechts sich abgrenzen oder nach rechts extrem sich abgrenzen, wie es zum Beispiel Friedrich Merz macht. Und ich glaube, das wird insbesondere dann, wenn im Osten ein bisschen gewählt wird, irgendwann ein Problem werden. Das heißt, diese Brandmauerdebatte, die wird uns auch weiter verfolgen und zwar länger als das Problem Frau Kobrosius-Gersdorf.
Ist es nicht maximal schlechtes Timing, dass ausgerechnet jetzt einzelne Unionsabgeordnete den Aufstand proben, wo die demokratische Mitte ohnehin zusammengeschrumpft ist, ohnehin keine eigene Zweidrittelmehrheit mehr hat im Parlament und ohnehin von den Rändern unter permanentem Druck ist? Oder ist vielleicht genau das auch der Grund, weshalb jetzt diese Einzelnen diesen Schritt gehen?
Das ist der Grund. Das sieht man daran, dass auf beiden Seiten des politischen Spektrums irgendwie die Vernunft abhanden gekommen ist. Man kann auch Grüne und SPD und Linke dabei beobachten, wie sie in einer Weise kommunizieren, wo ich mir sage, das ist jetzt alles nicht der Mitte zuträglich, sondern reißt sie im Grunde eher auseinander. Und dass in der Union, dass dann die Leute, die vielleicht ein bisschen weiter rechts sind als die Mitte der Union, sozusagen rechts vom politischen Median, das liegt eben genau daran, dass die Mitte instabil geworden ist, unattraktiv geworden ist. Da können wir uns jetzt lange drüber unterhalten, woran das liegt. Ob das jetzt alles nur an sozialen Medien liegt, wage ich zu bezweifeln. Aber wir haben nun mal eine Zeit, in der die politischen Ränder erstarken, weltweit. Das hat tiefliegende Gründe. Das können die Verlusterfahrungen sein, wenn man mit Reckwitz das Ganze analysieren möchte oder mit Philipp Mahnow, den ich in meiner letzten Kolumne auch schon zitiert hatte, der dann irgendwie sagt, das liegt alles an der konstitutionalisierten Politik und der Globalisierung. Was auch immer es ist, dieses Phänomen ist da. Und das macht natürlich nicht Halt vor einer Union. Da werden einige Leute drin sein und sagen so, wir wollen aber jetzt hier nicht so einen Mittelkurs mitfahren und wir möchten auch keine hässlichen Kompromisse mit der SPD mehr schließen. Da draußen steht doch ein Koalitionspartner bereit. Wie gesagt, das Problem bleibt. Und es ist dann an Friedrich Merz und im Moment noch Herrn Spahn, integriert zu wirken, politisch zu führen, eine Erzählung zu finden, die so stark ist, dass sie äußerlich gestärkt werden. Das heißt, die Umfragewerte müssen hoch. Deswegen ist es für Friedrich Merz relativ dramatisch, dass er jetzt im letzten NTV-Stimmungsbarometer da furchtbar abgerauscht ist und die CDU zurzeit, glaube ich, gleich aufliegt mit der AfD. Bitte nachprüfen, ich habe das jetzt gerade nicht mehr parat, aber also habe ich vorhin im Vorbeigehen gesehen. Das ist dramatisch für ihn und das muss ich dringend ändern, weil wenn der Rückhalt bröselt und die Union hinter die AfD fällt, dann wird diese ganze Brandmauerdebatte wieder neu aufflammen und dann wird man sich fragen, liegt das jetzt alles daran, dass wir irgendwelche SPD-Projekte mitgemacht haben? Liegt das jetzt daran, na, Migration zurzeit sinkt sie, das ist ganz gut für Merz, aber wann immer sich das umkippt oder wann immer nochmal so ein Aschaffenburg-Moment kommt, werden wir all diese Themen wieder haben und dann muss Merz eine starke Führungspersönlichkeit sein. Und das, da gibt es zurzeit natürlich erhebliche Fragezeichen aufgrund der Tatsache, wie wir gerade ins Sommerloch gehen.
Erschwerend kommt dazu, dass auf der anderen Seite sich natürlich die Fronten auch langsam verhärten. Der Kommunikationsberater Erik Flügge, der auch mal die SPD beraten hat oder immer noch berät, hat in einem Pioneer-Gastbeitrag seiner Partei aufgefordert, hart zu bleiben und notfalls auch einen Koalitionsbruch in Kauf zu nehmen. Und hat den Spin gedreht, dass wenn Klingbeil und Mirsch jetzt hart bleiben, das auch Friedrich Merz nutzen könnte, seine eigenen Leute zu disziplinieren. Ist das eine sinnvolle Taktik von Seiten der SPD oder führt es noch mehr als Verderben?
Also ich verstehe den Punkt. Ich glaube, das kann tatsächlich helfen, wenn Koalitionspartner sozusagen sich auf Disziplin einschwören und sozusagen Härte gegeneinander zeigen, das kann das befördern. Ich fürchte nur, wenn es weiterhin öffentlichen Streit gibt, dann wird die Koalition schwächeln und dann wird es so viele Querschläger geben, dass sie irgendwann zerbricht. Und ehrlich gesagt, ich würde im Moment nicht einmal völlig ausschließen, dass das auch anhand dieser Richterwahl noch passiert. Weil im Moment sehe ich immer noch keinen Exit. Vielleicht passiert da gerade irgendwas. Wir haben ja vor kurzem dann Herrn Lindemann gehört, der den gottvollen und etwas blöden Satz sagte, wir klären das jetzt hinter den Kulissen. Was also, ne, wenn man sich das mal genau auf die Zunge gehen lässt. Im Hinterzimmer und Kulissen, das klingt ja nach Theater und so. Also das ist praktisch eine Rezeptur für populistische Angriffe. Naja, gut, jeder baut mal Mist. Aber jedenfalls finden da irgendwelche Gespräche statt. Vielleicht kriegen sie die Kuh ja tatsächlich noch vom Eis. Aber wenn das nicht passiert, dann kann das auch da passieren, ne, dass die Koalition einfach zerbricht. Deswegen diese Vorstellung, man könnte jetzt durch wechselweise Härte irgendwie eine Stabilität produzieren. Ich verstehe den Gedanken, allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass das ist eine erhebliche Kompromissbereitschaft in der Mitte geben muss und vor allen Dingen ein Werben für die Argumente der politischen Mitte. Ja, also Herr Rötter hat ja sich kürzlich viel zu Kulturkampf geäußert und unter anderem gesagt, so ja, wer den Kulturkampf nicht annimmt, der wird ihn verlieren. Die Analyse teile ich aber nur zur Hälfte, weil Herr Rötter offenbar den Schluss zieht, dass man dann Kulturkampf führen müsse und sozusagen gegen die andere Kulturkämpfer kämpfen müsse. Und ich glaube, man kann den Kulturkampf auch verweigern, indem man aber universalistische sozusagen gemeinsame Argumente findet, auf die sich alle einigen können. Habermas macht es mit Verfassungspatriotismus, aber da gibt es ja noch mehr. Und ich glaube, in der Weise muss auch kommuniziert werden. Und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass Klingbeil und Merz so einen Bund schaffen können, mit dem sie in dieser Weise agieren. Ob das dann nach innen heraus in beide Parteien oder in alle drei Parteien funktioniert, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
Das heißt, Klingbeil und Merz sind jetzt die Arbeitsebene, die es richten muss in der Geschichte.
Ja, absolut, ja. Und beide sind ja auch vom Typus her und vom Verhältnis zueinander her dafür, glaube ich, ganz gut geeignet. Also da habe ich den Eindruck, dass die Chemie auch zu stimmen scheint, soweit man das von außen beobachten kann. Und ich glaube, dass sie nach innen auch wirken können. Bei Herrn Klingbeil ist natürlich sein schlechtes Wahlergebnis so ein Malus, mit dem er da noch herumläuft. Und auch er wird also irgendwann sich profilieren müssen. Aber ich glaube, dass Merz und Klingbeil auch eine Ebene finden könnten, wo sie wechselseitige Profilierungsversuche tolerieren können. Also ich bin da im Moment vorsichtig optimistisch.
Und du hast gerade schon gesagt, dass dir gerade die Fantasie fehlt, wie die Sache final ausgehen könnte, vor allem wann sie ausgehen könnte. Vielleicht letzte Frage zu dem Thema. Glaubst du, dass Volker Borsius-Gersdorf am Ende zurückziehen wird, um die Lösung freizumachen oder den Weg für eine Lösung freizumachen?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich tendiere eher zu nein, weil ich sie als prinzipienfest erlebt habe und ihr Mann ja auch gewisse Überzeugungen pflegt, was den öffentlichen Raum angeht. Und insofern ich nicht sicher bin, ob sie jetzt so gepolt ist, dass sie sagt, ich gehe dann jetzt hier in die Knie. Also klar, wenn jetzt, ich glaube, wenn die Koalition zu zerbrechen droht, dann wird sie zurückziehen. Da ist der Punkt aber im Moment noch offenbar nicht erreicht, denn sonst hätte sie es eigentlich jetzt schon tun müssen. Also an sich hätte ich jetzt fast damit gerechnet, dass sie am Montag sagt, so Leute, das geht hier auf eine Koalitionskrise zu, das kann ich nicht verantworten, aber das ist nicht der Fall. Und man muss auch sagen, diese Anfeindung und dieser ganze Medienstress und sowas, das hält sie ja bislang sehr gut aus. Na, sie hat bei Lanz ja eine sehr stabile Figur gemacht, insofern, also ich weiß es nicht.
Bleibt offen. Das zweite Thema, was uns zu Beginn dieser Woche beschäftigt und was du vorhin ja auch schon einmal kurz erwähnt hast, ist natürlich das Sommerinterview, das ARD-Studioleiter Markus Preis mit der AfD-Chefin Alice Weidel versucht hat zu führen. Das Sommerinterview wurde dann vom anderen Ufer der Spree dauerbeschallt durch eine Aktion des Vereins Zentrum für politische Schönheit, die bekannt sind unter anderem durch das Mahnmal der Schande, was sie damals vor dem Haus von Björn Höcke errichtet haben. Zunächst mal deine Einschätzung zur Aktion als solcher. Legitimer Protest ist sicherlich von der Kunstfreiheit gedeckt, aber ist es auch zielführend in der Auseinandersetzung mit der AfD?
Also ja, es ist wohl legitimer Protest und ich bin auch mal vorsichtig damit, sozusagen dann Protest durch die Hintertür zu delegitimieren, weil man sagt, das bringt ja alles gar nichts. Ich glaube tatsächlich, es bringt nichts. Alice Weidel hat es wirklich anstrengend professionell bewältigt. Sie hat nicht nur zugestimmt, dass das Interview so weitergehen soll, sondern sie hat danach blitzfreundlich auf Preis reagiert, ihn trotzdem gestellt, als Preis dann sehr unvorsichtig und also wirklich, das war nicht gut, sagte dann, Frau Weidel würde häufiger so tun als oder vorgeben, ihn nicht zu verstehen, aber diesmal gäbe es dafür einen Grund, wo sie sofort einhakte. Dieser Clip ging ja auch.
Es stimmt zwar, aber es war wahrscheinlich trotzdem unnötig in dieser Situation. Ne?
Genau, es stimmt. Also man erzählt sich das unter Leuten, die Alice Weidel interviewt haben. Ich habe sie übrigens auch mal interviewt, aber ich hatte da keine Verständnisprobleme, weil sie mir einen Meter gegenüber saß. Aber es stimmt wohl, dass sie diesen Trick wohl ab und zu benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt erzählt hatte. Aber jedenfalls mag das ja sein. Aber sie war nun eh schon in dieser Opferpose und ihr dann noch sozusagen, also das war doof. Und ist insgesamt. Genau, und aber insgesamt ist diese Opfererzählung dadurch natürlich tausendmal verstärkt. Ich habe jetzt Herrn Ruch bei Ronsheimer gerade gehört, weil ich gesehen hatte, dass der ihn verdienstvollerweise erwischt hat. Finde ich auch der interessanteste Gesprächspartner in dieser ganzen Affäre, weil alle anderen sagen eh, was sie immer sagen, nämlich irgendwie, ach, war doofer Protest und so macht die AfD stark, genauso wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und dann merkt man aber, wenn man sich dieses Interview mit Herrn Ruch anhört, dass er keine richtige Antwort hat. Also er bemüht dann Vergleiche der AfD mit der NSDAP. Er sagt dann, man habe ja bislang schon versucht alles, das hat ja nicht geklappt, die AfD stünde jetzt ja immerhin bei über 20%, also müssen wir jetzt was anderes probieren. Und das ist immer ein sehr schwieriges Argument, weil das mit dem Protest hat man natürlich schon probiert. Und das Reden mit der AfD und dass sie inhaltlich stellen, das und sie politisch bekämpfen, das ist ehrlich gesagt was Neues, weil die CDU eine ganze Zeit lang ja die AfD einfach so ignoriert hat. Die hat ja gesagt, so, wir kümmern uns gar nicht um die und dann geht das Problem von alleine weg. Und dann haben sie ja irgendwann, ich glaube vor einem Jahr oder so, die Kehrtwende eingeleitet und gesagt, so, okay, das hat offensichtlich nicht funktioniert, wir machen jetzt was anderes. Deswegen diese Rückschau, und es hat doch bislang nicht funktioniert, das, da kann man vielen Leuten den Vorwurf machen. Ich glaube, man muss da an die Ursachen rangehen. Aber jetzt so eine Störaktion, die eben dann einen eigentlich ja sehr demokratischen Prozess, nämlich ein Interview, unterbricht oder zunichte macht, ja, das hilft leider wirklich nur der AfD und dem Zentrum für politische Schönheit. Deswegen, das ist eine der vielen Aktionen, die vor allen Dingen dem eigenen Wohlgefühl dienen, aber nicht insgesamt der Sache im Sinne dessen, dass man will, dass die AfD schrumpft. Und ehrlich gesagt, so viel Neutralität gebe ich jetzt hier nicht vor. Auch ich wünsche mir, dass die AfD schrumpft, aber so geht es nicht.
Ich habe den Rotzheimer Podcast mit Philipp Bruch heute auch gehört, Gründer des Zentrums für politische Schönheit. Er hat ja direkt zu Beginn schon gesagt, die Aktion habe das Interview nicht gestört, sondern verschönert. Sicherlich auch ein bisschen ein Spiel mit dem Namen des Vereins. Da kam ja schon eine klare Kritik daran, dass die AfD überhaupt in den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet.
Ja.
Teilst du die Kritik?
Nein, ich bin da ganz sozusagen auf dem Boden des Grundgesetzes. Natürlich muss nicht jetzt jeder Mensch mit AfDlern sprechen, aber dass die Öffentlich-Rechtlichen, übrigens auch andere Medien, dass die mit denen reden, ich halte das für absolut wichtig, weil ich glaube, dass Journalismus Auge und Ohr der Öffentlichkeit ist. Und wenn wir uns die zuhalten, dann gehen die nicht weg. Das funktioniert so nicht. Natürlich ist jeder Auftritt der AfD potenziell geeignet, denen noch weitere Stimmen zuzuschustern. Aber wir können jetzt nicht anfangen, die Mechanismen und Gepflogenheiten der demokratischen Öffentlichkeit außer Kraft zu setzen, nur weil uns eine bestimmte Partei nicht passt. Die Partei ist ja gesichert rechtsextrem. Ich kenne natürlich diese Einstufung, aber sie ist eben nicht verboten. Und nach übrigens, das wäre jetzt nicht so ein Riesenthema, was wir jetzt wahrscheinlich nicht aufmachen könnten, aber nach allem, was ich bislang gelesen habe, glaube ich auch nicht, dass man sie verbieten kann. Was für mich auch ein großes Argument dagegen ist, ein AfD-Verbot zu fordern, wie es das Zentrum ja auch tut. Das steht auf dem Bus groß drauf, so ein AfD-Verbot. Das heißt, die jetzt dann da auszuklammern, bringt nichts. Und ich meine, wir wissen alle, dass die AfD hervorragende Kanäle hat zu ihren Anhängern und die funktionieren über Social Media zum Beispiel. Das heißt, es bringt einfach nichts. Und es hat ja nun auch schon Interviews gegeben, in denen man AfD-Vertreter mal in die Enge gedrängt hat. Ich glaube, in diesem Podcast wurde ein Interview mit Herrn Höcke benannt, das ich auch noch diffus in Erinnerung habe, wo auch so Einspieler dann gezeigt wurden und ihm seine komische, schwülzige, peinliche, tausendjährige Reich-Rhetorik da einfach immer wieder präsentiert wurde. Und ich halte das auch für richtig, weil das sind auch ganz überwiegend peinliche Vögel. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und wenn man sich mal anguckt, wie in den USA das gelaufen ist, als Tim Walz in den Wahlkampf eingestiegen ist, hat er es geschafft, die Magerpopulisten ein Stück weit lächerlich zu machen. Hat denen gesagt, ihr seid doch weird, ihr umarmt irgendwelche Flaggen und so. Ich glaube, auch wenn er jetzt am Ende sich nicht durchsetzen konnte, das war ein richtiger Kurs. Man muss diese ganze Fratzenhaftigkeit in der Partei, die manche vor allen Dingen herausgehobene Figuren wie Maximilian Krah oder eben auch Björn Höcke deutlich zeigen, auch wirklich unterstreichen und sagen, guckt doch mal an, wollt ihr die wirklich wählen? Das kann schiefgehen, ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass es die Lösung sein kann, jetzt mit der AfD nicht mehr zu sprechen. Das füttert das Grundnarrativ derer, die dieser Partei anhängen, nämlich, dass die da oben eh machen, was sie wollen und dass nur die AfD die wahren Interessensvertreter des Volkes sind. Das ist ja dieser Trias des Populismus, ne? Die Anwälte eines Volkes, die sich gegen die Eliten stemmen. Und dieses Konstrukt darf man nicht noch weiter verstärken.
Du hast gerade schon die, man kann es schon sagen, Nebenöffentlichkeit angesprochen, die AfD sehr stark bespielt. Wir haben ja häufig dann zwischen, die Spaltung nicht mehr zwischen in der Mitte zwischen links und rechts, sondern die Spaltung einfach zwischen einem großen oder schrumpfenden Block von demokratischen Parteien und der AfD auf der anderen Seite, die halt sich einem gänzlich oder die ihre Wähler auf einem gänzlich anderen medialen Plattform bespielt. Was ja so ein bisschen auch in Frage stellt, inwieweit die klassischen Medien, seien es jetzt öffentlich-rechtliche, aber auch private, seien es Zeitungen oder Fernsehsender, überhaupt noch eine Handhabe haben, an AfD-Wähler oder potenzielle AfD-Wähler ranzukommen.
Ja, Du willst jetzt von mir wissen, wie man das ändern kann?
Ich stelle einfach nur eine Frage. Also wir haben ja jetzt gerade zwei unterschiedliche Strategien rausgelegt. Das eine ist AfD
Ja.
hart ignorieren, ausgrenzen aus dem Diskurs zumindest in der demokratischen Mitte. Und das andere ist aktiv stellen, um den Leuten zu zeigen, dass das
Ja.
eigentlich Spinner sind. Aber beides läuft da irgendwie ins Leere, wenn in den relevanten, für die AfD relevanten Bevölkerungsgruppen die klassischen Medien überhaupt nicht wahrgenommen werden.
Genau, deswegen sehe ich auch andere politische Gruppierungen, Institutionen hart in der Pflicht, sich dorthin zu bewegen, wo die AfD schon sehr erfolgreich ist. Deswegen habe ich es auch sehr begrüßt, dass die CDU ihre Social-Media-Aktivitäten ordentlich hochgefahren hat. Wenn man sich anguckt, diese März-Instagram-Videos, die sind teilweise ziemlich gut gemacht, was mich überrascht hat, weil wir reden hier von der Partei, die irgendwie noch vor kurzem sich mit einem blauhaarigen YouTuber angelegt hat und es für schlau hielt, ein 14-seitiges PDF irgendwie ins Internet zu laden. Ja, das sind dieselben Leute. Und das muss passieren. Und der Journalist in mir, der weint, weil ich natürlich auch möchte, dass die öffentlichen Debatten möglichst hinter den Toren der Gatekeeper ablaufen. Also schön wohlgesittet im FAZ-Feuilleton und bei der Süddeutschen und in der ARD in der Tagesschau. Aber ja, das ist jetzt vorbei. Let's face it. Ja, da kommen wir nicht drum rum.
Selbst Friedrich Merz, ich glaube, als er sich das erste Mal für den Parteivorsitz beworben hat, 2018, hat er schon gesagt, irgendwie jetzt, ich paraphrasiere, ich brauche euch Medien nicht mehr, um meine Botschaften unters Volk zu bringen. Also selbst damals war das, und damals wurde ihm der rechte Populismus vorgeworfen, indem er das
Ja.
gesagt hat. Also offensichtlich, die Erkenntnis, die ist ja nicht neu. Das ist inzwischen vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten gibt, die diese Gatekeeper-Funktion der klassischen Medien umgehen können. Dennoch dauert es ja trotzdem, oder dauert die Übersetzungsleistung ja immer noch an. Vor allen Dingen auch aus der Perspektive des Journalismus.
Das ist so. Man muss auch sagen, die Politik ist inzwischen schon weiter als Teile des Journalismus. Wir haben natürlich so Galionsfiguren, die auf Social Media und Podcast und sonst was multimedial ihre Messages verbreiten. Aber es gibt auch noch einen Riesenteil von Journalisten, die auch einfach nicht das Alter haben, in dem man jetzt nochmal mit TikTok anfängt, die das nicht machen. Und auch das ist ein Risiko. Ich weiß, dass jetzt ganz viele Journalistinnen und Journalisten, die uns vielleicht zuhören, mit den Augen rollen und sagen so, ich habe aber wirklich keinen Bock, irgendwelche Reels zu machen. I feel you. Ich habe auch keinen Bock, Reels zu machen. Ich mache auch im Moment noch keine Reels, aber ich sehe uns alle da ein bisschen in der Verantwortung, dem da in die Parade zu fahren. Ich meine, guck, wenn du dir anguckst, Hendrik Wüst hat ein ziemlich interessantes Video gemacht, nachdem Alice Weidel sich da präsentiert hatte. Und er hat es meiner Ansicht nach genau richtig gemacht. Er hat also einen Clip rausgezogen, wo Preis Weidel fragt, Sie sind so negativ, nennen Sie mal irgendwie drei positive Dinge über Deutschland oder sowas. Und sagt Weidel sinngemäß, das finde ich jetzt aber schwierig und seufzt. Und in dieses Seufzen oder diese kleine Pause rein schneidet Wüst dann sich selbst und sagt, ist auch kein Problem, erstens, zweitens, drittens. Gut, Nummer drei war dann irgendwie Lob für die Bundesregierung, das ist dann natürlich ein bisschen platt, aber grundsätzlich hat er es geschafft mit der Tonalität, mit der Schnelligkeit, mit den Schnitten und sozusagen mit diesem ganzen Social-Media-Spirit gegenzuhalten. Und klar, der wird jetzt nicht irgendwie 3% von der AfD-Punkte, 3% von der AfD abschneiden, aber wenn das mehr Leute machen, kompetent sich in Social Media zu präsentieren und glaubhaft und zwar mit Inhalten gegenzuhalten. Ja, es wird immer wieder behauptet, auf TikTok müsste man tanzen. Das ist kompletter Bullshit. Was die Leute bei der AfD auf TikTok faszinieren, sind die Inhalte. Auch wenn es weh tut, aber das ist der Fall. Und wenn man dorthin geht und mit guten Inhalten gegenhält, dann kann man, glaube ich, auch die Auseinandersetzung in der Arena des Meinungskampfes gewinnen. Ich sehe überhaupt nicht den Grund für diesen Defätismus, den man da teilweise sieht, von wegen jetzt ist alles verloren, wir müssen sie schnell verbieten, weil sonst ist alles vorbei. Ja, die Geschichte hat gezeigt, es kann sehr schnell vorbei sein. Ja, ist mir auch alles bewusst und klar und auch wie schnell das alles gehen kann. Aber solange wir die AfD jetzt nicht verbieten können, weil sie eben auch nicht sich in einer Weise präsentiert, wie das eine NSDAP übrigens damals getan hat, da werden auch gelegentlich Vergleiche gezogen, weil man damals auch bei der NSDAP über ein Verbot nachgedacht hatte. Wenn man das mal nebeneinander legt, was die NSDAP von sich gegeben hat oder was innerhalb der NSDAP gesagt wurde und was innerhalb der AfD gesagt wird, dann wird man zu dem Schluss kommen, dass ein AfD-Verbot nicht das sicherste Ticket ist. Vorsichtig ausgedrückt. Deswegen mein Appell bitte an alle, die uns zuhören und da irgendwie tätig sind, get in the fight, get in the game und versucht sie zu stellen dort, wo sie sind.
Wir haben jetzt über politische und über journalistische Strategien gegen die AfD gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf die Zivilgesellschaft schauen, deren ein Repräsentant ja das Zentrum für politische Schönheit auch ist. Und Aktionen, wir haben es ja gerade auch ein bisschen mit anklingen lassen, ziehen ja immer die Kritik auf sich, primär der eigenen Selbstvergewisserung zu dienen und effektiv bei der politischen Bekämpfung der AfD gar nichts zu bringen. Ich glaube, in den Philipp Bruch hat heute auch angesprochen im Ronzheimer Podcast, dass letztes Jahr 10 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen die AfD zu demonstrieren. Und Ronsheim hat dann dagegen gehalten, dass das ja wahrscheinlich niemand von denen dabei ist, die zum Wählerpotenzial der AfD zählen. Also es ist auch wieder eine links- oder linksliberale Selbstvergewisserung. Ist es ein Stück weit auch eine Hilflosigkeit der politischen Linken im Umgang mit der AfD?
Also grundsätzlich würde ich nicht in Bausch und Bogen verdammen, wenn eine Bewegung auch nach innen hin wirken möchte. Ich habe heute, ich weiß gar nicht mehr wo, gehört, eine Frau, die, glaube ich, bei diesem Chor mitgemacht hat, die dann dieses scheiß AfD-Lied aufgenommen haben, was dann über Lautsprecher dann das Interview mit Weidel gestört hat. Und sie sagte so, das sei ein erhabenes Gefühl für sie gewesen, zusammen zu singen. Dieses scheiß AfD zu singen, weil man sich dann eben auch vergewissert. Und man darf nicht vergessen, die Leute haben wirklich Angst. Ja, viele Leute haben Angst damit, was im Land passieren könnte, wenn die AfD sich durchsetzt. Und insofern, das will ich jetzt nicht einfach so im Bausch und Bogen sagen, das ist alles Dreck, darf man nicht machen, auch wenn man sich nur selbst damit wohlfühlt. Insgesamt ist, glaube ich, was die politische Linke vielleicht ein bisschen überfordert, ist, dass sie nicht kapiert hat, dass ein identitätspolitischer Kampf von links den identitätspolitischen Kampf von rechts durchaus beschleunigen kann und verstärken kann. Das ist ein Mechanismus, der den Leuten nicht gefällt. Ich habe einmal eine Kolumne geschrieben, in der ich gesagt habe, der Aufstieg der AfD verdankt sich auch einer starken identitätspolitischen Linken innerhalb von Grüne, SPD und Linker. Daran halte ich fest. Und dafür wurde ich ziemlich vom Hof gejagt, weil nur das klingt dann so, als würde ich sagen, die Linke hat die AfD geschaffen. Das ist nicht der Fall, aber sie hat sie stark verstärkt. Wenn man sich anschaut, wie es in Amerika gerade aussieht, das ist in weiten Teilen eine Anti-Woke-Bewegung. Auch für Woke wird man übrigens auf den Baum gejagt, wenn man das sagt. Ich verwende den Begriff Woke nicht als Kampfbegriff, sondern als Sammelbegriff für identitätspolitische Linke. Und übrigens bin ich auch der Meinung, dass vieles, was Woke anstreben, auch nicht schlecht ist. Ich glaube aber, dass die Wirkungen teilweise schlecht sind und ich glaube, dass sie vor allen Dingen Gegenbewegung auf der rechten Seite produzieren. Und das hat die politische Linke, womit ich jetzt auch Teile der Grünen, Teile der SPD und vor allen Dingen Linke mit einschließe, nicht verstanden, dass diese Effekte verstärkt werden durch bestimmte Arten der Selbstpositionierung. Das ist auch viel verlangt, weil das auch ein Infragestellen eigener Ideale mit sich bringt. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn SPD und Grüne die identitätspolitische Linke aus ihren Reihen verbannen würden und sich gegen woken Quatsch stemmen würden, dann könnten sie der AfD ziemlich die Luft rauslassen. Da bin ich sehr überzeugt. Das würde sicherlich einige Prozentpunkte bringen, wenn man das hinbekäme. Aber mach das erstmal.
Das ist ja das viel zitierte Beispiel der dänischen Sozialdemokratie, auch wenn das, glaube ich, da auch ein bisschen vielschichtiger ist, die Lage, aber das ist so ein bisschen als jemand, der selber aus dem Ruhrgebiet kommt und die dortige SPD als Kind noch dominant miterlebt hat, weiß ich, dass wahrscheinlich eine restriktivere Migrationspolitik dort auch wieder mehr Wahlkreise gewinnen lassen würde.
Genau, das ist aber noch eine andere Komponente. Das ist dann so ein bisschen das Rechtseinschwenken. Auch das ist viel verlangt. Auch das halte ich für richtig, um die AfD zu schwächen. Aber vor allen Dingen das Entwoken, wenn man das so nennen mag, ist sinnvoll und geht auch ohne, dass man progressive Ziele aus dem Blick lässt. Ich nehme mal das Beispiel mit diesem Parkplatz. Ja, es gab irgendwo mal einen Bericht über eine gendergerechte Verkehrsplanung. Ja, wenn man gendergerechte Verkehrsplanung sagt, dann hat man sofort wieder irgendwie die Leute auf der Zinne, sind die stinksauer. Was aber nur gemeint ist, ist, dass man Licht anmacht, damit Frauen sicher nach Hause kommen und irgendwo Rampen baut, damit Rollis rumfahren können. Ja, aber bitte, dann sagt es doch so. Dann benutzt doch nicht irgendeinen Kampfbegriff, den ihr bei der eigenen Crowd benutzen könnt und damit Applaus einheimst, sondern nehmt einen Begriff, auf den sich alle einigen können. Denn auch in der AfD wird man dafür sein, dass die Frauen sicher nach Hause kommen. Sind doch überall diese Messermänner. Ja, also das ist ja anschlussfähig. Und dafür würde ich werben, Kommunikation zu versuchen, die anschlussfähig ist, bis in die AfD hinein, ohne dabei natürlich sich selbst aufzugeben. Schwierig, aber machbar.
Hast du noch Zeit für ein drittes Thema? Das ist ein Thema, zu dem du, glaube ich, auch was zu sagen hast. Und zwar haben heute der außenpolitische Sprecher der SPD, Alex Ahmetovic, und Rolf Mützenich, der ehemalige Fraktionsvorsitzende, ein gemeinsames Statement vorgelegt, in dem sie fordern, ich zitiere, dass es nun an der Zeit ist, dass sich die Bundesregierung den Initiativen auf europäischer Ebene anschließt, stärkeren Druck auf Israel zu verüben. Hintergrund ist eine aus London von Großbritannien initiierte Erklärung von 28 Staaten, die ein sofortiges Ende des Gazakrieges fordern, Klammer auf, und ansonsten auch mit Konsequenzen drohen, Klammer zu. Wie siehst du die deutsche Haltung und ist die SPD-Forderung aus deiner Sicht begründet, den Schulterschluss auch zu den europäischen Partnern in dieser Frage zu suchen?
Oh Gott, Nahe Osten zum Schluss als Rausschmeißer, ja. Also, Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich kennen, wissen, dass da jetzt eine relativ harte Meinung kommt und die, die es nicht wissen, die werden vielleicht gleich einen Puls kriegen. Also, ich bin in keinem Thema so froh, dass Friedrich Merz diese Regierung anführt, wie beim Thema Israel und Nahe Osten. Ich glaube, dass in weiten Teilen der Welt, aus welchen Gründen auch immer, das würde jetzt sehr weit führen, völlig übersehen wird, was im Nahen Osten gerade passiert. Es wird völlig aus dem Blick gelassen, dass Israel Opfer eines seit der Shoah nicht geahnten Überfalls wurde, eines Massakers vom 7. Oktober. Und wenn jetzt manche die Augen rollen und sagen, ja, das kann jetzt ja nicht für alles herhalten, dann würde ich noch einmal kurz nachdenken, was da gerade passiert. Diese Angriffe wurden aus dem Gazastreifen aus verübt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die deutsche Öffentlichkeit so ein bisschen denkt, Gazastreifen sind eigentlich furchtbar nette Leute, da sind aber nur irgendwie so 12 Terroristen drin, die Tunnel bauen und dann mit irgendwelchen Paraglidern Israel überfallen. Das ist Quatsch. Die Hamas hat ziemlich gute Unterstützung in der Bevölkerung Gazas. Wer übrigens mal dort war, und ich glaube, viele Leute, die sich zu Wort melden, waren nicht dort. Ich war übrigens auch nicht in Gaza, ich war immer im Westjordanland. Der weiß auch, dass dort ein Klima des Hasses gepflegt wird, bei dem ich mich schwer tue, überhaupt Leuten noch vorzuwerfen, antisemitisch zu sein, wenn sie dort aufwachsen. Das ist eine Gehirnwäsche, die jetzt über Jahrzehnte andauert. Und in diesem Klima wird jetzt von Israel verlangt, aufzuhören, einfach die Waffen zu strecken und zu sagen, so, Hamas hat die Geiseln nicht freigelassen, Hamas hat nicht die Waffen hingelegt, Hamas hat nicht sich aufgelöst, Hamas ist nicht besiegt. Aber wir hören jetzt einfach mal auf, weil, ja, wir warten jetzt einfach auf den nächsten 7. Oktober. Wer sich ein bisschen mit Israels Geschichte und der Geschichte der Juden insgesamt beschäftigt hat, weiß, dass das nicht möglich ist. Es ist nicht drin, dass Israel sich hinsetzt und sagt, wir warten jetzt ab, weil Israel die Erfahrung gemacht hat, dass Abwarten zur eigenen Vernichtung führen kann. Und klar, jetzt kommen wir zu dem Punkt Gaza. Natürlich ist das, was in Gaza passiert, furchtbar. Ich meine, der Blick auf Gaza ist komplett verzerrt. Man weiß überhaupt nicht, wem und was da noch glauben kann. Das ist Nebel des Krieges hoch 1000, was wir dort erleben. Hamas-Informationen sind nicht vertrauenswürdig, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, irgendwelche IDF-Sprecher können mir das jetzt auch nicht richtig einordnen. Aber was wir wissen, ist, dass Hamas diese Situation verursacht hat. Nicht nur durch den Angriff, sondern auch dadurch, wie sie sich im Gazastreifen verschanzen und verbergen. Und jetzt ist die Situation ein Dilemma. Und was erwarten wir jetzt von Israel? Dass Israel aufhört, das kann nicht die Antwort sein. Wir können Israel natürlich ermahnen. Und wir haben ja gesehen, dass Friedrich Merz Kritik geübt hat und interessanterweise dann am nächsten Tag Ron Prosor, der Botschafter Israels, im Morgenfernsehen zu hören war, der sagte dann, naja, das ist ein Freund und von dem nehmen wir die Kritik auch an. Kann man natürlich sagen, ja gut, aber dann funktioniert die Kritik ja nicht, wenn Israel nicht wirklich beleidigt ist, aber das wäre dann wirklich eine Verkindlichung dieses ganzen Dilemmas. Aber grundsätzlich, ja, ich halte es für richtig, sich nicht diesem Quatschaufruf anzuschließen, und ich halte es für richtig, Israel kritisch bei dieser ganzen Sache zu begleiten und den Finger zu erheben, wenn es wirklich ein Problem gibt. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das reicht mir nicht, da sterben Kinder. Und ja, es sterben Kinder und sie sterben, weil Hamas sich zwischen irgendwelchen Krankenhäusern und Kindertagesstätten und ich weiß nicht wem verschanzt und die Waffen nicht strecken will. Und das darf man nicht vergessen.
Du hast gerade angesprochen, dass Ron Prosor diese Kritik von Friedrich Merz damals, die er auf der, ich glaube, es war auf der Republika geäußert hat, angenommen hat. Glaubst du, dass wir durch unsere besondere Verbundenheit und auch unsere besondere Unterstützung, die wir Israel seit Jahrzehnten gewähren, auch in einer herausgehobenen Rolle sind, Kritik zu äußern, die dort ankommt, die dort ernst genommen wird, im Gegensatz zu beispielsweise Frankreich oder auch Großbritannien, die in der Vergangenheit auch deutlich kritischer aufgetreten sind?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich einen besseren Kanal als Länder wie Spanien oder Frankreich und werden deswegen auch mehr Gehör finden in Israel. Das sicherlich, dass wir jetzt sozusagen uns ein Ticket damit erkaufen, besonders lustvoll Israel-Kritik zu üben, glaube ich nicht. Und insgesamt glaube ich auch nach wie vor an das Konzept.
Ja, aber vielleicht an den Stellen, wo es sinnvoll ist, eine höhere
Wir haben da eine höhere
Glaubwürdigkeit.
Glaubwürdigkeit. Da glaube ich ganz sicher dran, weil ein Land des Formants des Abends irgendwie Israel-Kritik übt, ist auch bekannt, dass das Wort Israel-Kritik ja auch schon absurd ist. Ja, es gibt eine Spanien-Kritik hat man bislang nicht vernommen. Nicht mal eine Russland-Kritik gibt es, aber eine Israel-Kritik gibt es schon. Also das ist ja im Grunde, also das ist ja richtig, dass wenn man sich grundsätzlich an die Seite Israels stellt und sagt, wir haben hier eine Staatsraison. An dieses Konzept glaube ich nach wie vor, auch wenn es umfangreiche Bemühungen gibt, nicht nur bei den Linken, dieses Konzept so aus dem Fenster zu schmeißen und zu sagen, es bedeutet gar nichts mehr, das ist jetzt obsolet geworden. Wenn man das aber hat und wenn man sagt, wir stehen grundsätzlich an der Seite Israels, ja klar, dann wird einem auch eher zugehört, wenn man sagt, so, Geist, das könnt ihr nicht mehr machen, das geht nicht. Ja, das geht schon, ja. Was aber ja natürlich nicht bedeutet, dass Israel dann auch darauf hören muss. Ne? Also noch einmal, Israel kämpft dort einen Existenzkampf. Und bin ich der Erste, der daran erinnert, dass der Zweite Weltkrieg auch nicht damit geendet hat, dass die Alliierten gesagt haben, so, ja, jetzt reicht's aber auch. Also wenn man sich jetzt Dresden anschaut, da hören wir mal auf. Sondern es wurde weitergemacht, bis Deutschland aufgehört hat. Und in dem Sinne halte ich Hamas mit Nazi-Deutschland absolut für vergleichbar.
Jetzt ist die oder das Thema des Aufrufs, der heute aus der SPD-Fraktion kam, ja auch geht ja auch in die Richtung, dass wir den Schulterschluss mit unseren europäischen Verbündeten an dieser Stelle suchen müssen, wie wir ihn auch in anderen außenpolitischen Themen suchen. Ist unter dem Gesichtspunkt diese, ich nenne es jetzt mal etwas platt, diesen Sonderweg, den Deutschland da geht, in den bilateralen Beziehungen. Verstehen unsere europäischen Partner das? Ist das quasi eine Sache, wo man sagt, okay, ja, das kann Deutschland nicht machen, das lassen wir durchgehen? Oder ist es ein Kratzer in diesem ja schon sehr prononcierten Versuch von Merz, eigentlich alles im Schulterschluss mit Starmer, Macron und Donald Tusk zu machen?
Ich glaube, das darf nicht die Abwägung sein. Ich glaube nicht, also ich glaube einerseits, dass die europäischen Partner verstehen, dass wir aufgrund unserer Geschichte einfach besonders fest an der Seite Israels stehen. Auch wenn das viele Leute nicht verstehen, auch wenn es da vielleicht Widerstand in der eigenen Bevölkerung bei uns gibt und auch wenn im europäischen Ausland das keiner versteht und auch wenn die globale Linke dann irgendwie sagt, so, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, das ist alles Apartheid da und so weiter. Ich glaube, das wird man verstehen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass an dieser Position nicht gerüttelt werden darf, nur weil man damit einen europäischen Schulterschluss irgendwie verstärken kann. Wenn das unter der Bedingung nur geht, dass man sozusagen Israel ein bisschen vor den Bus stößt, dann ist diese ganze Allianz nicht so furchtbar viel wert.
Und dass diese Forderungen jetzt aus der SPD kommen, wird das langfristige Folgen auch auf die Regierungsarbeit haben, auf die Außenpolitik der Regierung? Wie bewertest du das?
Ich glaube, da hat diese Bundesregierung ja eh schon ein Thema, weil wir ja auch in Bezug auf Russland in der SPD starke Strömungen haben, die bis zu Rolf Mützenich reichen, die da einen russlandfreundlicheren Kurs, also so vorsichtig will ich es mal ausdrücken, einfordern. Insofern das Thema bleibt eines. Das wird sicherlich auch zur Belastung der Bundesregierung beitragen. Insgesamt aber bin ich zuversichtlich, dass man den Kurs da halten wird. Ich glaube auch nicht, dass die Koalition daran zerbrechen wird, dass Friedrich Merz und Johannes Wadephul jetzt nicht diesen Kurs mitgehen wollen, den dieser offene Brief da einfordert. Insofern bin ich da einigermaßen gelassen.
Also wir halten fest, die Koalition zerbricht nicht an Frau Gebrüses-Gersdorf und sie zerbricht auch nicht an der deutschen Israel-Politik.
Inshallah.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, lieber Henrik Eduwald, für diese Folge.
Tobias, vielen Dank fürs Interesse. Bis dann.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.